Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich bringe ganz liebe Grüße aus Lübeck mit und ja, freue mich, dass Uwe bei uns sein darf und ich hier sein darf. Und ich freue mich auch immer mehr, dass ich hier bekannte Gesichter treffe, desto öfter ich komme. Bei der EGMT haben wir wieder welche aus Kirchlengern kennengelernt vor 2 Wochen. Und durch den BU, so die Jüngeren, die erkenne ich dann auch immer wieder. Ja, schön, auch hier bei euch zu sein. Silvia sagte mir eben vor der Moderation, das ist ja so ein Anbetungsthema, weil ich sagte, es sind sehr schöne Lieder, die ihr ausgesucht habt, die wir heute singen werden. Ich habe das nämlich vorher schon gesehen. Und das stimmt, das ist heute so ein bisschen so ein Anbetungsthema und da freue ich mich, dass ja, das nicht nur darum geht, was wir tun sollen, sondern wir können heute auch einmal einfach sehen, wer ist Jesus Christus. Ich heiße Viktor. Und der Name kommt ja von Victory und bedeutet der Sieger. Und ich wollte mal heute so ein bisschen angeben. Ja, also mein Name ist irgendwo mal mein Lebensmotto gewesen, vielleicht teilweise manchmal immer noch. Gerade wenn es um Sport ging, bin ich sehr ehrgeizig. Und ich habe als Teenie in einer Fußballmannschaft gespielt und wollte natürlich der Beste sein. Ja. Das hat dann bei dem Spielen, bei dem Dribbeln und so nicht geklappt. Ich war eher so der Schnellste, einer der Schnellsten. Ich hatte lange Beine und war halt irgendwie flink, ja. Und so hat man mich halt in die Abwehr gestellt. Da konnte ich die Stürmer halt so ein bisschen stören, ja. Aber ich konnte sagen, ich war einer der Schnellsten aus meiner Mannschaft. TuS Hundebrück, falls das in einem Begriff ist, ist ja hier nicht weit weg, ja. So ein gelbes Logo. Und wir waren immer die Letzten, ja. Da kam irgendwann nur noch Buschstedt dazu, die waren dann noch schlechter, aber wir waren immer so die Schlechtesten und die Vorletzten. Also ja, aber ich war einer der Schnellsten. Bei den Bundesjugendspielen in der 4. Klasse, da habe ich im Weitwerfen die 50 Meter überschritten. War zwar nur ganz knapp, aber es war 50 Meter plus. Ja. Und da war ich ganz stolz auf mich, habe dann auch eine 1 gekriegt in dem Fach, in dem halben Jahr. Also ich konnte recht weit werfen und später, als ich in die Gesamtschule gewechselt bin, da habe ich dann auch noch verstanden, Schule ist auch wichtig in anderen Fächern, nicht nur Sport, und so wollte ich auch da in einigen Fächern gut sein, der Beste sein. Hat mir echt Mühe gegeben, da wo es nicht so geklappt hat, ich hatte immer Schwierigkeiten mit Sprache, gerade Englisch, da habe ich dann auch mal geschummelt, um eine gute Note zu kriegen. Kennt ihr das auch? Man will so gut sein, dass man auch mal ja spickt. Da bin ich heute, also ich würde es heute anders machen, aber das war so, ich wollte der Beste sein. Ich wollte unbedingt irgendwo irgendwas aufzeigen können. Ich habe euch ein Buch mitgebracht. Das Guinness Buch der Rekorde. Ich habe jetzt nur von 2017 eins gefunden in der Bücherei. Die anderen waren alle ausgeliehen, ist wohl sehr beliebt. Und ich habe euch auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Nämlich von Leuten, die wesentlich mehr können als ich. Der erste, der war wesentlich schneller als ich. Guckt euch mal das Bild an. Ich finde das so cool einfach. Guckt mal die neben Usain Bolt, ja? Also, angestrengt, so voller zielstrebig. Wir geben alles, aber sie sind nicht vorne. Und Usain Bolt, der ist vorne. Und wie sieht er aus? Der guckt zur Seite und lächelt. Ja? Also, ja, er ist ja nicht umsonst auch der den Weltrekord in den 100-Meter-Lauf hält. Hier ist das Bild. Neuer Weltrekord. 9,58 auf 100 Meter. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit bei diesem Lauf waren sagenhafte 37,58 Kilometer. Ich fahre mit dem Fahrrad nicht so schnell, ja. Auch nicht im Durchschnitt, erst recht nicht. Und die Höchstgeschwindigkeit war, also als er dann irgendwo fast am Ziel war, 44,75. Also, ne, da ist meine Schnelligkeit, ich sag euch nicht, wie schnell ich war bei 50 Metern. Ja. Dann habe ich einen mitgebracht, der hat nicht so weit geworfen wie ich. Dieser Mann heißt Franz Müller und ihr könnt schon sehen, dass er in einer vielleicht anderen Disziplin des Weitwurfes ist als so ein 50-Gramm-Ball oder so. Er hat nämlich einen Weitwurf-Weltrekord aufgestellt in 4,69 Meter, aber da ging es um den Waschmaschinenwettbewerb. Weitwurf. Also, liebe Hausfrauen, wenn ihr mal Langeweile habt, ja, könnt ihr mal üben. Waschmaschinenweitwurf. Also immerhin fast 5 Meter weit. Das ist schon ein Stück, ja. Der ist Österreicher. Österreicher sind so Extremsportler. Ja, die können sowas. Und dann habe ich noch einen mitgebracht, der ist wahrscheinlich auch nicht so bekannt. Dieser gute Mann heißt Daniel Jaworyski und ist Deutscher. Und er hat den Gedächtnisweltrekord gebrochen. In einer Disziplin, nämlich in den Nachkommastellen der Zahl Pi, die er auswendig kann, kann er 9200 Stellen nennen. Ja, also die Nachkommastellen, die sind ja unendlich, und er kann 9200 Stellen konnte er nennen. Ich habe gedacht, also ne, ich habe auch erstmal gewundert, aber so stumpfes Auswendiglernen von irgendwelcher Zahlen, dass wenn man sich genug anstrengt, genug Zeit hat, könnte ich vielleicht auch hinkriegen, ja, zumindest vielleicht die ersten 100 oder so. Und er hat einen Weltrekord aufgestellt, nämlich wo er in einer Stunde historische Ereignisse aus der Weltgeschichte nennen musste. In einer Stunde. Und der Weltrekord lag bei 305 und er müsste halt einfach nur 306 dann nennen. Und er schaffte von insgesamt 407, also hat er in 39 Minuten 400 richtig gewusst. Ja, also nur, um dass ihr ein bisschen einordnen könnt. Er hat also den alten Weltrekord um Längen überschritten. Ja, also er hat ein Gedächtnis und kann sich viel besser Dinge merken. Also hier stehen Leute drin, die echt was geschafft haben. Aber wisst ihr, dieser Usain Bolt und auch der Franz Müller und der Daniel Jaworski sind einfach ein Klacks, sind nichts gegenüber denen, um wen es heute gehen soll. Nämlich um Jesus Christus, die absolute Nummer eins in allen Bereichen. Und ich möchte, dass wir den Text lesen aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Wenn jemand eine Bibel mit hat, kann er das gerne aufschlagen. Und jetzt dürft ihr auch eure Smartphones rausholen und anmachen, ja, aber nur die Bibel lesen. Das ist okay. Hier heißt es: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was im Himmel ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt mit dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Jesus Christus, seine Größe und sein Werk. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Und im ersten Abschnitt, da geht es um Jesus Christus, seine Größe. Er ist Gott. Jesus Christus, er ist wirklich Gott. Und das beschreibt hier der Apostel Paulus. Ich muss immer wieder gucken, ob ich in der richtigen Folie bin. Und ganz am Anfang sagt hier Paulus, er ist das Ebenbild oder das Bild des unsichtbaren Gottes. Es geht um diese Vorrangstellung Jesu, und an 6 Merkmalen oder 6 Wesenszüge Jesu zeigt uns Paulus, dass er wirklich berechtigterweise die absolute Nummer eins ist. Und diese Dinge wollen wir uns jetzt mal der Reihe nach anschauen. In anderen Übersetzungen heißt es hier Ebenbild oder auch genaues Abbild. Jesus ist das genaue Abbild Gottes. Wenn wir ein Bild von jemandem anschauen, dann merken wir, dass es die Person nicht vollkommen wiedergibt. Ja, auch ein Foto gibt diese Person nicht vollkommen wieder. Aber hier beschreibt dieser Begriff ganz klar, Jesus ist identisch mit Gott. Vollkommenes Ebenbild. Und das können wir zum Beispiel in Hebräer 1 lesen, Hebräer 1, Vers 3, wo es heißt, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und Jesus selber sagt im Johannesevangelium, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott. Wir könnten hier noch ganz viele andere Bibelstellen anführen, um zu zeigen, warum wirklich Jesus das Ebenbild Gottes ist, warum er Gott ist, warum er vollkommen Gott widerspiegelt. Natürlich in seinem Wesen, in seinem Charakter, so wie er gelebt hat. Wenn wir uns von jemandem ein Bild machen wollen, der prominent ist, sagen wir mal Angela Merkel, wir wollen sie kennenlernen. Ich glaube nicht, dass einer von uns mit ihr dann privat Zeit verbringen kann. Frühstücken oder mal irgendwo essen gehen. Ja, vielleicht hat mal jemand so eine Audienz, aber eigentlich ist das sehr unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir sie kennenlernen wollen, dann bis auf wenige Meter näher kommen wir nicht an sie heran. Aber wir können uns von ihr Bilder ansehen. Wir können uns ansehen, wie sie redet. Wir können uns ansehen, wie sie handelt. Und so können wir Stück für Stück, indem wir sie immer mehr studieren oder diese Bilder von ihr studieren, können wir sie besser kennenlernen. Wie sie tickt, wie sie ist und so weiter. Und trotzdem werden wir sie nicht ganz kennenlernen. Und das ist vielleicht so ein Vergleich, ein schwacher Vergleich, wie wir Gott besser kennenlernen können. Jesus, er ist das vollkommene Abbild Gottes, der ihn unverfälscht uns zeigt. Und wenn wir Gott kennenlernen wollen, wenn wir ihn immer mehr begegnen wollen, dann müssen wir uns Jesus anschauen, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat. Und das lesen wir in den Evangelien, in seinem Wort, in der Bibel. Als zweites finden wir hier dann, dass Paulus sagt, Jesus, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Dieser Abschnitt wird oft von Leugnern genommen, um die Gottheit Jesu in Frage zu stellen. Die sagen, ja, Jesus ist ja auch geschaffenes Wesen und deshalb kann er nicht Gott sein. Wenn wir aber diesen Begriff in der Bibel uns anschauen, wie er auch woanders gebraucht wird und auch wie er hier gemeint ist, dann finden wir, dass dieses Wort Erstgeborener nicht die zeitliche Erstgeburt meint, sondern etwas ganz anderes, nämlich die Vorrangstellung. Natürlich heißt das auch, also gibt es einige Stellen, wo es heißt, dass wenn jemand in der Familie der Erstgeborene ist, dann ist er der Erstgeborene, ja, der Älteste von den ganzen Geschwistern. Aber dieser Begriff meint eigentlich noch viel mehr, besonders im Griechischen, wie hier der Paulus das aufschreibt. Und in den Psalmen, dort finden wir eine Aussage, die Gott über David macht. David, der König, ihr wisst ja, wie er ausgewählt wurde. Erst kam der große Bruder, der Älteste, dann der zweite, dritte. Und irgendwann mal, wo alle durch waren, gibt es ja noch einen, weil die sind alle nicht, soll ich nicht zum König sein. Und dann hat man sich erinnert, da gibt es ja noch den Jüngsten, den David, ne? Also der Jüngste. Und da heißt, sagt Gott über David, so will ich auch ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Damit meint Gott nicht, ich will ihn jetzt, dass er soll der Älteste sein. Nein, sondern er soll eine besondere Vorrangstellung haben vor allen anderen. Zum Höchsten unter den Königen der Erde. Und da sehen wir, dass also das im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, dieser Begriff, den Paulus hier benutzt, meint diese Vorrangstellung. Und wir wissen ja auch, dass Paulus sehr intelligent war. Er war ausgebildet in den besten Schulen damals. Und es gibt im Griechischen einen anderen Begriff, der ganz klar die zeitliche Erstgeburt oder Vorrangstellung meint. Und Paulus mit Hilfe des Heiligen Geistes benutzt hier gerade dieses andere Wort, was ganz klar symbolisiert, Jesus Christus, er ist der Erstgeborene, weil er einfach über aller Schöpfung ist, diese Vorrangstellung. Und wir müssen hier gar nicht viel argumentieren. Wenn wir den Text weitersehen, dann wird uns das sofort klar und deutlich. Ich lese mal die Verse 16 bis 17 in der neuen Genfer Übersetzung. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Er ist der Erstgeborene, aber nicht geschaffen worden, sondern durch ihn ist alles erschaffen. Er ist der Schöpfer. Was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Da gibt es eigentlich keine Fragen mehr. So klar und deutlich formuliert. Jesus, er ist der Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums. Ich möchte mal so ein bisschen in die Größe gehen. Unsere Sonne ist ja schon richtig mächtig, ne? Verglichen mit der Erde. Aber wenn wir uns unsere Galaxie ansehen, das ist die Milchstraße, Milky Way, ja, nicht der Riegel, sondern unsere Galaxie. Und die ist vom Durchmesser 100.000 Lichtjahre groß. Also Lichtjahre, wie schnell das Licht sich fortbewegt in einem Jahr, 100.000 Lichtjahre groß. Und man schätzt, ja, dass ungefähr 100 bis 300 Millionen, also Millionen Sterne in dieser Galaxie sind. Also das Foto ist nicht echt, muss ich euch vertrösten. Das ist eine Fotomontage. Ne? Also das Foto von der Milchstraße kann man nicht machen, ja, weil die Sonne ist, könnt ihr sehen, mittendrin. Da ist unsere Sonne und ein Foto da würde nicht das Ganze abbilden. Das ist jetzt nicht ein echtes Foto. Aber das ist so eine Montage, wo wir einfach sehen können, wie das ungefähr aussehen könnte. Und 100 bis 300 Millionen Sterne sind in unserer Galaxie. Die nächste Galaxie ist so ähnlich, der Andromeda-Nebel, hat vielleicht auch schon der eine oder andere Mal gehört. Und das ist ein Foto der NASA, was so ein bisschen mit dem Licht gespielt hat. Und ja, so sieht die nächste Galaxie aus. Und auch in dieser Galaxie gibt es ungefähr 100 bis 300 Millionen Sterne. Und auch der Durchmesser ist ungefähr 100.000 Lichtjahre groß. Also ist schon beeindruckend. Aber wisst ihr, wie weit die von unserer Galaxie entfernt ist? 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Also wir können nicht mal einfach so sagen, ach, unsere Nachbargalaxie, wir fahren mal kurz rüber, ja, und besuchen sie, sondern sie ist nochmal 2,5 Milliarden Lichtjahre, Millionen Lichtjahre entfernt. Also ist schon richtig groß, die nächste Galaxie. Und die neueste Schätzung von der NASA, ich habe hier mal ein Foto von dem Hubble-Teleskop, dem größten Teleskop der Welt, mitgebracht. Und das ist ein Foto von Galaxien im Weltall. Nicht Sterne, sondern das sind alles Galaxien, wie wir sie gesehen haben. Und die neueste Schätzung, die neueste Zählung, also zählen ist schwierig, Schätzung ist, dass es 900 Milliarden Galaxien gibt mit jeweils 100 bis 300 Millionen Sternen. Und dieses Foto ist jetzt nicht der Weltall so groß, sondern irgendwo so eine kleine Ecke. Ja, es geht dann nochmal, also ist viel größer. Das ist nur so ein kleiner Versuch zu zeigen, wie groß das Weltall ist. Und Jesus ist der Schöpfer dieses Weltalls. Und ich glaube, wir können ja nur bis hier irgendwo gucken, ja, mit unseren Gerätschaften. Ich glaube, Weltall ist noch viel größer, es ist unendlich. Warum? Weil unser Gott unendlich ist. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und wir sind noch nicht in die Tiefe gegangen, wenn wir uns den menschlichen Körper anschauen. Die ganzen Zellen, die ganzen Atome, die DNA. Ja, wie genial ist das denn auch noch, ja, wenn wir in die Tiefe gehen? Und wir haben auch gelesen, das ist ja nur das Sichtbare, was wir sehen können. Jesus, er ist auch der Schöpfer der unsichtbaren Welt. Das, was wir mit unseren Sinnen gar nicht wahrnehmen können, die Engelwesen, ja, alles, was um uns herum ist, eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, die ist noch um einiges komplizierter als das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Das ist Jesus. Er ist der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, der sie erhält. Und als Viertes sehen wir auch dann, dass Jesus nicht nur der Schöpfer dieser alten Schöpfung ist, die wir ja in den ersten Büchern Mose sehen, sondern Jesus ist auch der Schöpfer der neuen Schöpfung. Nämlich er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Dieses Bild, dass Jesus das Haupt des Leibes ist, also der Chef in der Gemeinde, so könnten wir auch sagen, ist ja nicht neu. Das finden wir auch im Korintherbrief, in einigen anderen Stellen. Und das heißt eigentlich, also Jesus, er ist die Schaltzentrale, er ist das Gehirn des Körpers, nämlich der Gemeinde. Er hat das Sagen dort. Er ist der Chef. Und er ist auch der Gründer und Erhalter dieser neuen Schöpfung, dieser neuen Familie, das, was im Alten Testament ein Geheimnis war, was zwischendurch angedeutet ist, aber die Propheten nicht genau wussten, was meint Gott denn damit, was wird auf uns zukommen. Und in Jesus Christus hat er diese neue Schöpfung geschaffen, nämlich die Gemeinde, die Braut Jesu Christi. Ganz viele Bilder gibt es da im Neuen Testament. Die Familie Gottes, das auserwählte und geliebte Volk Gottes. Und wie hat er das gemacht? Aha. Ich kann es da auch sehen, aber es ist ein bisschen weit weg. Ja. Jesus Christus, er ist auch der Anfang und der Erstgeborene aus den Toten, sagt uns der Apostel Paulus. Im Alten Testament gab es Menschen, die sind wieder aus dem Tod zum Leben erweckt worden. Da gibt es einige auch, oder gibt es eine Geschichte, Elisa hat das zum Beispiel gemacht, ja. Also Jesus ist hier wieder, nenne ich zeitlich, der Erstgeborene aus den Toten. Ja, das wäre ja falsch. Auch im Neuen Testament gab es ja vor Jesus schon einige, die aus dem Tod wieder auferwacht sind, nämlich zum Beispiel Lazarus. Der ja war ja schon am Verwesen, am Stinken. Den hat Jesus wieder zum Leben erweckt. Also hier meint Paulus wieder etwas ganz anderes, nämlich diese besondere Vorrangstellung Jesu, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist. Jesus ist der Erstgeborene dieser neuen Schöpfung, dieses neuen Volkes Gottes, der Gläubigen, der Gemeinde. Vor seiner Menschwerdung, bevor Jesus aus dem Himmel auf diese Erde kam, bevor er ans Kreuz gegangen ist, bevor er wieder auferstanden ist, gab es die Gemeinde noch nicht, gab es dieses neue Volk noch nicht, diese neue Schöpfung. Und erst als Jesus dieses Werk vollbracht hat, ist die Gemeinde entstanden. Und er ist der Erstgeborene, der diesen verherrlichten Leib hat, bekommen hat. Und wir alle, wir werden ihm eines Tages gleich sein. Wir werden genauso verwandelt werden wie er. Lazarus musste wieder sterben. Er ist im Grunde zweimal gestorben. Aber Jesus, er bleibt in Ewigkeit. Er hat diesen verherrlichten Leib. Und damit hat er etwas Neues erschaffen, wo wir alle dann ihm folgen werden. Und gleichzeitig ist Jesus auch der Erhalter dieser Schöpfung. Er hat diese Vorrangstellung. Und wisst ihr, du hast ja vorhin erwähnt den Hebräerbrief, diesen hohepriesterlichen Dienst. Und Jesus wird uns ja beschrieben als der wahre Hohepriester. Jesus, er ist dieser Vermittler, dieser Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und es ist so wichtig, dass Jesus vollkommen Gott und vollkommen Mensch ist. Weil, wenn wir irgendwo einen Vermittler einsetzen, sagen wir mal von einer Bank und einem normalen Bürger, Schuldner, dann ist es wichtig, dass der Vermittler beide Parteien so gut wie möglich versteht, sich hineinversetzen kann und ihre irgendwo Interessen vertritt. Ist ja logisch, ja. Er muss die Bank verstehen, sagen, ja, der hat vielleicht Schulden oder so und die muss man eintreiben und so weiter. Er muss aber auch sich in den Schuldner hineinversetzen und sagen, ja, es ist vielleicht im Moment nicht leicht, es ist schwierig, du hast Herausforderungen. Er muss beide verstehen, damit er gut vermitteln kann, ein Vermittler. Der alte Hohepriester, der war Mensch. Der hat den Menschen verstanden, wie schwer das Leben ist. Aber er hat nicht ganz begriffen, wie heilig, wie gerecht Gott ist. Jesus, er ist der wahre Hohepriester, weil er Gott ist, der ganz genau weiß, was es heißt, Gott zu sein. Wie hoch die Anforderungen sind. Vollkommen heilig, gerecht. Und dass auch wir Menschen den Zorn verdient haben. Aber er wurde Mensch und damit der perfekte Vermittler zwischen Gott und uns, weil er uns Menschen ganz genau versteht und weiß, wie das hier auf dieser Erde funktioniert. Er wurde in allem versucht. Er hat nicht gesündigt, ja, aber hat alles durchgemacht. Und wenn wir meinen, dass wir in eine große Schwierigkeit sind, brauchen wir uns nur Jesus anzuschauen. Der wurde verraten, abgelehnt, gefoltert und ist sogar in den Tod gegangen, unschuldig. Jesus weiß, wie es ist, auf dieser Erde als Mensch zu leben. Und deshalb ist er der perfekte Mittler. Und das finde ich einfach genial, wie genial Gott ist. Und als letztes sehen wir dann noch hier von diesen sechs Wesenszügen, dass Jesus Gott ist. Jesus Christus ist die ganze Fülle Gottes. Denn in ihm, denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. In Jesus Christus können wir Gott erkennen, die ganze Fülle Gottes erkennen. Und in Kapitel 2, Vers 9, das möchte ich nur noch mal erwähnen, das ist der Schlüsselvers im Kolosserbrief. Dort heißt es, so ähnlich wie hier, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann der zweite Teil, in ihm seid ihr zu dieser Fülle gebracht. Jesus, er hat diese ganze Fülle Gottheit und wir sind in ihm, haben ebenfalls diese ganze Fülle. Jesus Christus, er ist ganz Gott, das haben wir gesehen, aber er wird Mensch. Er erniedrigt sich und Gott entscheidet sich in dieser neuen Schöpfung ganz zum Ausdruck zu kommen, ihn ganz zu erfüllen. Und wisst ihr, was noch das Tolle ist? Als Jesus dann von den Toten auferstand und diesen verherrlichten Leib hat, dann lesen wir in der Bibel, dass er diesen Leib in alle Ewigkeit behalten wird. Er ist der Erstgeborene dieser neuen Schöpfung und er wird immer so bleiben. Ganz Gott und ganz Mensch. Und wenn wir einmal in den Himmel kommen, dann werden wir verwandelt werden, ihm gleich sein, von unserem Wesen her. Natürlich wird er immer noch die Nummer eins sein, aber wir werden irgendwo, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das sein wird, ihm ähnlich sein. Vielleicht zwei Anwendungen, die mir hier wichtig sind, die mir aufgefallen sind. Jesus sagt, er ist das Haupt der Gemeinde und wir als einzelne Gläubige, wir sind die Glieder an diesem Körper, an diesem Leib. Und wisst ihr, konsumieren, das macht einen nicht glücklich, das erfüllt einen nicht. Ich weiß, dass ich war auf ganz tollen Events, ich habe richtig gute Redner gehört, ich war auf Freizeiten. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dann kommt man nach Hause, in seinen Alltag, in seinen Freundeskreis und dann in seine Gemeinde und dann fällt man in so ein Loch. Und man ist irgendwie so entmutigt und irgendwie, ja, geht einem nicht gut. Kennt das auch einer? Man war richtig toll, so Hammer, Anbetung und Lobpreis und Inhalt. Und dann kommst du in den Alltag, wieder dein Beruf und alles und dann fällst du in dein Loch und denkst, oh. Ich habe einmal, musste ich bei uns in der Gemeinde, wir haben eine Taufe gehabt, die ganze Nacht fast wach sein, weil wir das Taufbecken füllen mussten und da musste jemand Freiwilliger das tun. Aufpassen, dass es warmes Wasser ist und so, ne? Und das, weil viel Inhalt, ihr habt ja auch ein Taufbecken, muss man wahrscheinlich auch vorher schon füllen, einen Tag vorher. Und irgendwie war das so, dass es mit in die Nacht ging. Und am nächsten Tag, als die Taufe war, saß ich irgendwo in den Reihen und ich habe so eine unwichtige Aufgabe gemacht, wie das Taufbecken füllen. Aber ich war so richtig glücklich. Ich war müde, ich war fertig, aber ich war so richtig glücklich und erfüllt, weil ich einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, dass hier ein großer Gottesdienst, eine große Taufe stattfinden konnte. Und da habe ich was verstanden und natürlich viele andere Erlebnisse auch. Nur konsumieren macht einen nicht glücklich, es füllt einen nicht aus. Aber Dienst, dienen. Und das hat Jesus uns ja vorgemacht und auch gesagt. Wenn wir unser Leben hingeben und nicht für uns leben, dann werden wir gewinnen. Dienen, anderen eine Freude machen, das macht glücklich, das erfüllt uns. Und deshalb, Jesus, er teilt zu in der Gemeinde und jeder von uns ist irgendein Teil des Gliedes, des Leibes und jeder hat seine Funktion. Keiner kann deine Funktion erfüllen, weil Gott, weil Jesus sie dir für dich vorbereitet hat, bestimmt hat. Und wenn du deine Funktion nicht wahrnimmst, dann entsteht ein Loch, entsteht eine Lücke, können andere auch ihre Funktion vielleicht nicht wahrnehmen, weil sie von dir abhängig sind. Und erst wenn wir alle zusammen funktionieren, miteinander verbunden, können wir für Jesus Christus ja einen guten Dienst tun, ihn ehren und verherrlichen. Finde deine Aufgabe in der Gemeinde. Setz sie ein und du wirst merken, wie toll es ist. Ein zweites noch, Jesus ist die absolute Nummer eins. Ich bin vom Typ her so einer, wenn ich einkaufen gehen muss, fällt es mir schwer, sich zu entscheiden. Ich muss erst alles gegeneinander aufwiegen, und damit ich wirklich das Beste mitnehmen kann. Vielleicht kennt ihr das, ne? Also wenn ich Kartoffeln kaufen muss, ist für mich schon eine kleine Krise, früher. Also erstmal die Auswahl, ja? Nehme ich die oder die, Preisvergleich, Angebote. Oh, und da habe ich mich endlich für eine Sorte entschieden. Da muss ich natürlich gucken, dass ich auch den besten Sack da rausholen kann, ja? Ist der gut oder sind die gut? Vielleicht ist hier noch irgendwo eine schlechte dabei. Und das ist eine richtige Krise, nur Kartoffeln einkaufen zu gehen. Deshalb bin ich Fan von einem Laden, wo es nicht so viel Auswahl gibt. Ja, also da gehe ich gern einkaufen. Und das hier, das sind ja nur Kartoffeln. Wenn es um wirkliche wichtige Entscheidungen im Leben geht, wie Berufswahl oder den Ehepartner finden, das ist furchtbar. Ja, das ist, wie will man sich da entscheiden? Und auch, ja. Und ich war so froh, dass ich, als es um den Ehepartner ging, dass der Herr Jesus schon mein Herr war in meinem Leben. Und irgendwo, ja, habe ich ihm da vertraut. Ich habe, kann ich sagen, irgendwo die Erstbeste genommen, die mich wollte. Ja, jetzt so salopp gesagt. Aber ich habe Gott vertraut, dass er es gut meint, dass Jesus Herr ist. Und wisst ihr, die Überraschung war, kann ich heute mit Überzeugung sagen, Gott hat mir eine viel bessere Ehefrau gegeben, als ich mir jemals ausgewählt hätte. Weil Jesus einfach einen guten Plan hat. Und ich habe nicht alles in der Hand. Ich kann nicht alles entscheiden und alles regeln. Aus meiner Kraft schaffe ich das nicht. Aber wenn Jesus die absolute Nummer eins ist, kann ich mutig mit ihm nach vorne gehen. Ich kann einen Sack Kartoffeln nehmen und überzeugt sein, die werden okay sein. Ich werde davon satt. Ja. Und gerade in den wichtigen Lebensentscheidungen ist es so gut zu wissen, Jesus ist mein Herr. Natürlich müssen wir auch unseren Verstand einschalten, auf andere Menschen hören, die auch geistig sind. Aber wir dürfen mit Jesus, wenn er unser Herr ist im Leben, mutig vorangehen und wissen, er wird uns richtig führen. Der letzte Punkt ist kürzer, deshalb war das jetzt so lang. Jesus Christus, sein Werk, nämlich er ist der Erlöser. Und in Versen 20 bis 23, ich werde sie nicht nochmal lesen, da beschreibt uns der Apostel Paulus, was er eigentlich getan hat. Was ist sein besonderes Werk? Wir haben auch schon einiges angeschnitten. Er spricht hier zwei Gebiete an. Einmal ist Jesus Christus der Erlöser, der die ganze Schöpfung mit Gott versöhnt. Damit meint, ist hier nicht die Allversöhnung gemeint, sondern es ist damit gemeint, dass die Tierwelt, die Pflanzenwelt und sogar von den Sternen lesen wir, dass sie irgendwie durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen sind. Dass es nicht so ist heute, wie es damals war, vor dem Sündenfall. Und die ganze Schöpfung, sie ächzt und sie krächzt unter der Last der Sünde, die wir Menschen verbockt haben. Und sie wartet sehnsüchtig, bis der Erlöser Jesus Christus, ja, die endgültige Versöhnung, ja, diese Verwandlung, dass es vonstatten stattfinden wird. Er hat es schon erlöst am Kreuz auf Golgatha, aber es ist noch nicht Realität. Er wird noch einmal wiederkommen, wo er alles richtig ordnen wird. Ich hoffe, das ist ganz klar. Aber das Zweite ist umso wichtiger. Er ist der Erlöser zwischen Gott und uns Menschen. Er ist unser Friede, dass wir, die wir einst Feinde von Gott waren, er hat diese Feindschaft aufgelöst. Und das ist sein ganz besonderes Werk, das er hier getan hat. In Jesus Christus sind wir, in der Stellung sind wir schon Heilige, wie wir hier gelesen haben. Hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Heilig, tadellos und unsträflich. Das bin ich nicht, wenn ich auf mich schaue. Aber Jesus Christus hat es getan und er in mir vollbringt das. Aber dann spricht Paulus hier noch eine Warnung aus in dem letzten Vers, der ist ein bisschen schwer zu verstehen. Denn er sagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Und hier spricht er zwei wichtige Dinge an, oder eigentlich drei, aber zwei, die zusammenhängen, nämlich das Evangelium und der Glaube. Das sind die Grundlagen unseres christlichen Glaubens, die gute Nachricht und der Glaube an diese gute Nachricht. Die gute Nachricht fängt mit einer schlechten an, dass wir vor Gott schuldig sind, dass wir verloren sind und dass wir von uns aus nichts tun können, um gerettet zu werden. Dass wir, ja, völlig verdorben, völlig verloren sind. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus Mensch wurde und für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha starb. Und wenn wir ihm vertrauen, dann vergibt uns Gott. Dann macht er uns zu seinen Kindern. Und das ist sicher. Das ist garantiert. Und das passiert nur einmal. Wir können nur einmal Kind Gottes werden. So wie wir nur einmal natürlich geboren werden in dieses Leben, so können wir auch nur einmal wiedergeboren werden, dieses neue Leben aus Gott bekommen. Und dann bleiben wir für immer Kinder Gottes. Aber das Evangelium und der Glaube, das brauchen wir auch jeden Tag, nämlich in der Heiligung, dass wir Christus ähnlicher werden. Als ich mich bekehrt habe, da habe ich gedacht, so jetzt alle Sünde ade, jetzt bist du ein Heiliger. Nur ein paar Tage später bin ich richtig auf die Schnauze gefallen und gemerkt, ja, das stimmt doch gar nicht. Und ich habe so oft gefragt, wenn ich immer wieder auch Fehler gemacht habe, Herr, wieso hast du mich nicht direkt nach meiner Bekehrung zu dir geholt? Du hättest weniger Stress mit mir und ich hätte nicht so viel leiden müssen. Und später habe ich verstanden, Gott hat ein anderes Ziel, nicht nur meine Rettung, sondern er möchte, dass ich mit meinem Leben ihn verherrliche, dass ich Christus ähnlicher werde und in der Heiligung wachse. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir in dieser guten Nachricht, im Evangelium bleiben, dass wir wissen, aus uns heraus können wir nicht Gott gefallen. Wir fallen immer wieder. Wir brauchen die Gnade, die Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha für uns, ja, uns gezeigt hat. Und wir müssen ihm vertrauen, aus Glauben heraus leben. Das Guinness-Buch der Rekorde. Warum wollen Menschen hier reinkommen? Die wollen was Besonderes sein. Irgendwo Weltmeister, Nummer eins sein. Aber macht das einen Menschen glücklich? Es wäre interessant, die Leute hier mal zu fragen, ob sie das erfüllt hat, was sie hier geschafft haben. Und man merkt, meistens wollen die dann noch irgendwas Größeres, noch besser, noch was anderes tun. Ich glaube, dadurch werden wir nicht erfüllt, wenn wir unser Leben für uns selber leben. Aber wenn wir Jesus anschauen, die wahre Nummer eins, der alle anderen in den Schatten stellt und er unser Leben bestimmt, das macht wirklich glücklich, das erfüllt uns. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.